Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast #alive, christlicher Podcast. Mein Name ist Justin, ich bin 23 Jahre alt und gehe in eine christliche Pfingstgemeinde. Mein Ziel mit diesem Podcast ist es, einfach von meinem Glauben zu erzählen. Ich selbst bezeichne mich als Christ und möchte eben ja diesen Glauben in die Welt tragen und freue mich, wenn du in dieser Podcast-Folge etwas darüber lernst. Heute geht es um das Thema Heiligung, beziehungsweise ganz konkret um die Fragestellung, wie sollte ein Christ leben? Ich habe in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, dass Gott dich liebt, weil du bist, weil du da bist. Und diese Fragestellung oder diese Aussage, Gott liebt dich, wer du bist, dass das grundsätzlich eigentlich nicht das ist, was wir in der Bibel wiederfinden. Und dann habe ich eine Umfrage gemacht, und zwar konkret die Frage, interessiert dich die Frage, wie sollte ein Christ leben? Und 7 Leute haben abgestimmt und alle 7 haben gesagt, ja, mich interessiert es. Und deswegen heute anhand ja, von Bibelversen, wie ein Christ leben sollte, was überhaupt ein Christ nochmal definiert und wie ja, das Leben eines Christen optimalerweise aussehen sollte. Darum soll es heute gehen. Und ich möchte ganz am Anfang einmal mit euch zusammen, bevor ich dann gleich auch eine Definitionsfrage stelle, möchte ich einmal mit euch zusammen Epheser 5, Vers 8 lesen. Das ist eigentlich nur ein Bibelvers. Und es steht, denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Also nochmal, denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. In anderen Übersetzungen steht, denn ihr wart einst in der Finsternis gewandelt. So, jetzt seid ihr Licht. Aber es führt auf das Gleiche hinaus, was Paulus an dieser Stelle sagt zu Menschen, die Christen geworden sind, hey, pass auf, ihr habt ein Leben hinter euch, wo ihr kein Christ wart, das ist die Finsternis, jetzt seid ihr Christ, jetzt seid ihr Licht, wandelt also auch, als seid ihr Licht. Das ist eine sehr, sehr krasse Aussage, weil das sehr krass dieses Schwarz-Weiß-Denken ist. Und das Schwarz-Weiß-Ding ist eigentlich etwas, das wir in unserer Gesellschaft verpönen. Oder, ja, viele Menschen sagen, ja, es ist doch nicht einmal alles schwarz-weiß. Tatsächlich ist Folgendes im Glauben, im Christentum schwarz-weiß. Und zwar, dass immer wieder gesagt wird anhand der Bibel, hey, pass auf, wenn du kein Christ bist, wenn du dich nicht zu Gott bekannt hast, wenn du kein Leben mit Gott führst, dann bist du in der Finsternis, du hast nichts. Du bist sogar ein Feind Gottes. In dem Moment, wo du dich für Gott entscheidest, wo du sagst, Jesus Christus ist mein Erlöser, Jesus Christus ist für meine Schuld gestorben, in dem Moment bist du Licht. Und jetzt hast du den Auftrag, im Licht zu wandeln, als, ja, als Kinder des Lichts. Doch wie ist es jetzt eigentlich genau? Warum wird das so hart beschrieben? Warum ist es so krass schwarz-weiß? Darauf möchte ich jetzt noch einmal eingehen, im Prinzip eine Zusammenfassung dessen, was das Evangelium überhaupt bedeutet. Das habe ich auch, darüber habe ich auch schon eine eigene Podcast-Folge gemacht. Konkret geht es darum, dass das Christentum sich durch Folgendes definiert. Du bist hineingeboren in ein Leben, wo du die Tendenz hast, etwas zu tun, was Gott nicht gefällt. Der Hintergrund ist der, dass damals im Garten Eden Adam und Eva etwas getan haben, was Gott nicht gefällt oder nicht gefallen hat. Und zwar, sie haben die Frucht gegessen, wo Gott gesagt hat, esst nicht davon. In dem Moment haben sie gesündigt. Ich habe hier mal so diese Hasenöhrchen gemacht mit meinen Fingern. Sie haben gesündigt. Und Sünde ist nichts anderes als Zielverfehlung, als die Abkehr von Gott. Dadurch, dass du von Adam und Eva abstammst, hast du diese Tendenz, diese Dinge zu tun, auch in dir drin. Das bedeutet nicht, dass du es durchweg tust, aber es bedeutet, dass du die Tendenz in dir hast, Dinge zu tun, die Gott nicht gefallen oder anders gesagt, dich von Gott zu entfernen oder anders gesagt, sündigst. Das heißt, du lebst in Trennung mit Gott. Gott gibt es. Gott lebt aber in Trennung mit dir oder du lebst in Trennung mit Gott, weil du dich ja immer wieder von Gott entfernst. Gott möchte aber eine Beziehung mit dir führen. Gott möchte, dass du sein Kind oder Gott, du bist Gottes Kind und Gott möchte eine Beziehung mit dir führen, weil er dich von Herzen liebt. Eine Beziehung kann aber nur funktionieren, das weißt du von Mann und Frau beispielsweise. Eine Ehe kann nur funktionieren, wenn beide immer wieder zueinander finden und nicht einer sich die ganze Zeit abwendet. Das ist aber das, was das Bild jetzt beschreibt. Du wendest dich immer wieder von Gott ab, unbewusst oder bewusst, wenn du Dinge tust, die ihm nicht gefallen. Um diese Brücke aufzuheben oder um diesen Graben aufzuheben, hat Gott Jesus Christus in die Welt gesandt, der wie eine Art Brücke für dich ist und dir ermöglicht, eine beständige Beziehung zu Gott zu führen. Warum? Weil Jesus Christus der einzige Mensch auf dieser Erde war, der ohne Sünde blieb und er für dich gestorben ist. Das bedeutet, er hat den Zorn Gottes auf sich genommen, den du eigentlich verdienen würdest, weil du dich von Gott entfernst, den hat er auf sich genommen. Er ist der Einzige, der dafür geeignet ist und war, weil er der Einzige ist, der ohne Sünde blieb. Jesus Christus hat den Tod überwunden, dieser Tod, der eigentlich das Resultat deiner Sünde ist. Er hat den Tod überwunden und dadurch, dass du jetzt in Beziehung mit Gott leben. Einfach dadurch, dass du sagst, Jesus Christus ist für mich gestorben. Jesus Christus hat diese Schuld, die ich eigentlich verdient hätte oder die ich eigentlich habe, den Zorn Gottes, den ich eigentlich verdient hätte, auf sich genommen und dadurch darf ich eine Beziehung mit Gott führen. Und das Christentum lehrt ja, dass dich nichts anderes rettet, außer der Glaube an Jesus Christus allein. Wenn du daran glaubst, dass Jesus Christus für dich gestorben ist, dann wirst du gerettet. Warum erzähle ich das jetzt alles? In dem Moment, wo du sagst, ja, Jesus Christus ist für meine Schuld gestorben. Ich glaube daran, dass es einen Gott gibt, der mich von Herzen liebt, dass ich aber in Trennung mit Gott lebe und dass Jesus Christus für meine Schuld gestorben ist und ich dadurch eine Beziehung mit Gott haben kann. In dem Moment, wo du das tief in deinem Herzen verstehst und sagst, gibt Gott dir seinen Geist in dein Herz. Gott gibt dir einen Teil von ihm, seinen Geist in dein Herz, was dich dazu befähigt, fortan anders leben zu können. Das ist der Heilige Geist. Und dieser Heilige Geist sorgt dafür, dass du jetzt Licht bist. Vorher hattest du ihn nicht. Vorher hattest du nicht Gott in dir, den Geist Gottes in dir. Jetzt hast du ihn in dir. Deswegen bist du Licht, weil Gott selbst Licht ist. Deswegen bist du Licht. Deswegen sollst du als Kind des Lichts wandeln. Das ist im Prinzip die Erklärung dafür, warum du vorher Finsternis warst, weil du nicht Gott hattest in deinem Leben. Und in dem Moment, wo du Christ wirst, Christ bedeutet Anhänger von Christus sein, in dem Moment, wo du Christ wirst, gibt Gott dir seinen Geist und in dem Moment befähigt er dich also dazu, ab diesem Zeitpunkt an ein anderes Leben führen zu können, weil der Geist Gottes in dir dich dazu bringt, dich anders verhalten zu wollen, ein anderes Leben führen zu wollen. Deswegen konkret, diese Bibelstelle wandelt als Kinder des Lichts, Gott selbst ist Licht und gibt dir seinen Geist, dadurch kannst du ein anderes Leben führen. Was bedeutet das jetzt aber konkret im Licht zu wandeln? Das ist jetzt alles immer noch sehr theoretisch, sag ich mal. Was bedeutet das jetzt konkret in der Praxis, wenn wir uns jetzt damit beschäftigen, okay, ich bin jetzt Christ geworden, als Beispiel. Ich weiß, ich soll im Licht wandeln. Soll ich mir jetzt zu Hause irgendwie eine Taschenlampe aufstellen oder so eine Stehlampe und da dann immer rumwandeln? Nein, das ist nicht gemeint, sondern ich möchte dir ein Beispiel nennen und zwar in Matthäus 5. In Matthäus 5 geht es um die Bergpredigt. Und vielleicht hast du schon mal von der Bergpredigt gehört. Die Bergpredigt ist eine Predigt, die Jesus selbst den Menschen gegeben hat. Das ist eine sehr, sehr bekannte Predigt, wo er sehr praktisch den Menschen mit auf den Weg gibt, was er jetzt von ihnen erwartet, weil sie jetzt ja Christen sind. Oder was er generell von Christen erwartet. Das heißt, eigentlich empfehle ich dir mal, die komplette Bergpredigt durchzulesen. Die beginnt, warte mal, muss ich noch einmal kurz nachschauen. Die beginnt ab Kapitel 5, ja, Matthäus ab Kapitel 5 und endet irgendwann dann in Kapitel 7. Ja, genau, mit Kapitel 7 endet sie. Kannst du gerne dir mal durchlesen? Ich möchte jetzt konkret einmal Matthäus 5, Vers 43 bis 48 lesen. Da steht, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Warum sagt er das an der Stelle? Weil das im Alten Bund, im Alten Testament so steht. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch die Zöllner ebenso? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ich lese nochmal den letzten Vers. Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Worum geht es hier konkret? Jesus höchstpersönlich sagt, ihr sollt eure Feinde lieben. Liebt eure Feinde, segnet die euch verfluchen. Warum? Damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr dann für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe. Die Zöllner waren damals Menschen, die, ich sag's mal ganz plump, anderen Menschen Geld aus der Tasche gezogen haben. Also böse Menschen. Und er beschreibt eben und sagt, pass auf, die Zöllner, die lieben sich ja auch untereinander. So. Also wenn du jetzt nur deine Mitmenschen liebst, die du sowieso irgendwie in deinem Umfeld hast, was hast du dann für einen Mehrwert? Tun das nicht auch die Zöllner? Nein, es geht darum, dass du auch die Zöllner liebst, dass du auch diejenigen liebst, die eigentlich vielleicht sogar deine Feinde sind. Und dann der letzte Vers. Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Was meint dieses vollkommen? Das ist ja sehr, sehr krass. Das ist eine sehr krasse Aussage. Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und ich habe über dieses Thema auch schon in der letzten Live-Predigt gesprochen. Und dort habe ich mal so gefragt, glaubt ihr, dass es möglich ist, vollkommen zu sein oder vollkommen zu werden? Und die meisten haben gesagt, ja, aber es gab auch eine Person, die gesagt hat, nein, ich glaube nicht. Nee, warte mal. Die meisten Personen haben gesagt, nein, ich glaube nicht, dass es möglich ist, vollkommen zu werden. Aber es gab auch eine Person, die gesagt hat, ja, ich glaube daran, dass es möglich ist, vollkommen zu sein. Und vollkommen zu sein bedeutet im Prinzip, perfekt zu sein, keine Fehler zu machen. An einer anderen Stelle heißt es auch, darum sollt ihr heilig sein, gleich wie euer Vater heilig ist. Darum sollt ihr heilig sein. Das heißt, Jesus gibt hier den Auftrag, wir sollen vollkommen sein, perfekt sein, keine Fehler haben, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und da stellt sich ja die Frage, warum gibt uns Gott diesen oder Jesus diesen Auftrag, dass wir perfekt sein sollen? Ist das überhaupt möglich? Und ich fasse das Ganze, diese Fragestellung jetzt mal relativ kurz zusammen und behaupte, nein, es ist nicht möglich, vollkommen zu sein, weil sonst wären wir ja wie Gott. Sonst wären wir ja perfekt. Und wir haben immer noch die Tendenz, auch wenn wir Christen werden, dass wir uns von Gott entfernen. Auch ich, der ich mich als Christ bezeichne, tue manchmal Dinge, die Gott nicht gefallen. Kein Mensch ist perfekt. Jeder Mensch wendet sich irgendwann wieder mal von Gott ab. Aber Halleluja, danke Gott, dass dieses Ereignis nicht dafür sorgt, dass ich meine Errettung verliere. Sondern Gott sieht das, Gott möchte es natürlich nicht. Gott möchte, dass wir uns dafür entschuldigen beispielsweise, dass wir es nicht wieder tun, aber er liebt uns dennoch. Jesus Christus ist genau dafür gestorben. Warum gibt uns Jesus also den Auftrag, vollkommen zu sein, wenn es eigentlich gar nicht möglich ist, vollkommen zu werden oder heilig zu sein? Und das möchte ich wieder beziehen auf die ursprüngliche Sache, dass ich gesagt habe, Gott gibt dir seinen Geist. Gott gibt dir seinen Geist. Und ich habe das in der Live-Predigt so beschrieben, dass du, wenn du jetzt den Geist Gottes in dir hast, dann hast du im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder fährst du nach Norden oder du fährst nach Süden. Und Gott sagt, du sollst nach Norden fahren. Wenn der Geist in dir wirkt und du den Geist Gottes Raum lässt in deinem Herzen, das ist jetzt mal eine schwierige Formulierung, dann fährst du gen Norden. Wenn du aber diesem Raum, also diesem Geist Gottes keinen Raum gibst, sondern Dinge tust, die dir gefallen, deine menschlichen Begierden befriedigen als Beispiel, deine Wünsche irdisch denkst und so weiter, dann fährst du gen Süden. Es ist immer genau die entgegengesetzte Richtung. Und der Punkt, glaube ich, den hier Jesus meint, ist, es kommt auf eure Gesinnung an. Das grundsätzliche Ziel bleibt, dass Gott möchte, dass du vollkommen bist. heilig bist, wohl wissend, dass du es niemals sein kannst oder es schaffst, du schaffst es niemals. Aber es geht ihm um die Gesinnung. Er möchte, dass du alles dafür tust, das zu tun, was ihm gefällt. Dass du im Prinzip diesem Geist Gottes Raum gibst in deinem Herzen. Das tust, also den Geist Gottes an dein Lebensauto lässt, an das Steuer und ihn gen Norden fahren lässt. Dass nicht du Richtung Süden fährst. Und es wird immer wieder passieren, dass wenn du nach Norden gefahren bist, dass du mal vom Weg abkommst und dass du mal kurz nach Süden fährst. Aber die Frage ist, findest du dann wieder die Kurve, kriegst du die Kurve Richtung Norden wieder zurück? Es geht Gott um die Gesinnung, die in unserem Herzen ist. Und dieser Geist, den Gott uns gegeben hat, der lebt in dem Herzen eines Christen in Feindschaft mit dem Fleisch. Ja, mit dem menschlichen Fleisch, mit dem menschlichen Wünschen, mit dem irdischen Wünschen. Und diesen Konflikt oder diesen Kampf beschreibt Paulus auch in Römer einmal ganz gut, wo er sagt, pass auf, ich habe eigentlich wie so zwei Herzen in einer Brust. So sagt man das ja. Ich habe zwei Herzen in einer Brust. Und mit dem Geist Gottes ist es nichts anderes, weil unsere grundsätzliche Tendenz ist gegen Gott. Das Grundsätzliche, das, was in uns ist, das Fleisch ist gegen Gott. Ja, das heißt, bedeutet auch, und jetzt wage ich eine ganz, ganz krasse These, oh, ich sag das jetzt einfach mal so, der Mensch an sich ist schlecht. Ich glaube nicht daran, dass der Mensch gut ist. Dass der Mensch an sich gut ist. Guck dir doch mal Babys an, wie sie geboren werden, kleine Kinder an. Sind die gut? Behandeln die andere Kinder mit Respekt? Oder lernen die das erst durch Erziehung? Ich behaupte, das kann jetzt jeder für sich selber beantworten, aber ich behaupte, der Mensch an sich ist schlecht. Warum? Weil er die Tendenz hat, sich von Gott zu entfernen. Und alles, was Gott nicht ist, ist schlecht. Gott allein ist gut. Gott allein ist Liebe. Das, was in uns ist, Hass, Wut und so weiter, das ist nicht von Gott. Das gibt Gott uns nicht. Gott ist Liebe. Und durch den Geist Gottes in uns haben wir die Möglichkeit, ein anderes Leben zu führen, wenn wir uns auf diesen Geist konzentrieren, also wenn wir ihm Raum geben. Und das ist eigentlich, das klingt jetzt sehr philosophisch, aber du kennst vielleicht die Situation, wo du zwei Gedanken in deinem Kopf hast und eigentlich weißt, was richtig ist, aber vielleicht doch das Falsche tust. Oder andersrum, du entscheidest dich vielleicht bewusst dann doch für das Richtige und es fühlt sich gut an. Und als Christ ist es so, dass genau das dieser Kampf zwischen Geist und Fleisch ist. Und die Frage ist, was gibst du Raum in deinem Herzen oder wen lässt du an dein Steuer? Lässt du den Geist Gottes an dein Steuer? Gib dem Geist Gottes Raum in deinem Herzen. Es geht um die Gesinnung. Wenn die Gesinnung stimmt, wenn du Richtung Norden fährst, immer und immer wieder, und auch wenn du mal vom Weg abkommst, du immer wieder schnell Richtung Norden fährst, weil das ist, was Gott dir gesagt hat, dann bist du auf dem besten Weg, vollkommen zu werden. Du wirst niemals dort ankommen vielleicht. Obwohl, doch, im Himmel wirst du da ankommen. Hier auf Erden wirst du niemals dort ankommen. Aber im Himmel wirst du ankommen. Da wirst du in Richtung Norden beim Ziel ankommen. Das heißt hier, um die Frage aufzulösen, wie kann ich vollkommen sein? Oder warum steht das hier an dieser Stelle? Weil Gott möchte, dass du durch und durch von seinem Geist geprägt wirst. Das ist das grundsätzliche Ziel. Wir haben jetzt hier ein Beispiel aus der Bergpredigt gelesen und ich möchte natürlich auch ein Beispiel geben, wie das, was hier davor geschrieben ist, Liebe zu den Feinden zu haben, wie das in der Praxis perfekterweise gelebt wird. Und wen kann man da als ein besseres Beispiel nehmen als Jesus selbst? Und da möchte ich jetzt einen weiteren Bibelabschnitt mit dir zusammen lesen. Und zwar findet sich der in Lukas 22 ab Vers 47. Da geht es darum, dass Jesus gefangen genommen wird vor seiner Hinrichtung, vor seiner Kreuzigung. Da wird er gefangen genommen. Da steht, während er aber noch redete, siehe, da kam eine Schar und der, welcher Judas hieß, einer der zwölf, ging vor ihnen her und näherte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, verrätst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Als nun seine Begleiter sahen, was da geschehen sollte, sprachen sie zu ihm, Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? Und einer von ihnen schlug den Knecht des hohen Priesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da antwortete Jesus und sprach: Lasst ab davon. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Es sprach aber Jesus zu den obersten Priestern und Hauptleuten des Tempels und zu den Ältesten, die an ihn herangetreten waren: Wie gegen einen Räuber seid ihr ausgezogen mit Schwertern und mit Stöcken. Als ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Was passiert an dieser Stelle? Jesus wird verraten von einem seiner Jünger. Judas, der jahrelang mit ihm zusammen lebte, der ganz eng an ihm dran war, entschied sich kurzerhand, Jesus zu verraten, ihn auszuführen. Er bekommt, by the way, dafür so ein paar Silbertaler, was ihn nicht zufrieden stellt. Er bereut irgendwann seine Tat und bringt sich um. An dieser Stelle hat Judas quasi sich dazu entschieden, das zu tun, hat Hohepriester und andere Leute, irgendwelche Soldaten oder so, damit beauftragt, die dann also zu Jesus gehen und ihn festnehmen. Und das Interessante ist, dass Jesus an der Stelle natürlich auch noch Begleiter hatte, seine Jünger, und einer von diesen Jüngern, der konnte das gar nicht fassen, die ganze Szene. Und entschied sich kurzerhand, ich glaube, das war Petrus an der Stelle, dem Hohenpriester oder dem Knecht des Hohenpriesters ein Ohr abzuhacken. Also mit dem Schwert, zack, Ohr weg. Und vielleicht klingt das jetzt relativ hart, aber stell du dir mal Folgendes vor. Du bist jahrelang mit deinem Meister, der dir so viel gelehrt hat, du liebst diesen Meister von ganzem Herzen. Und du hast schon irgendwie ein bisschen verstanden, dass dieser Meister keine Fehler macht. Dieser Meister wird dann eines Tages, den du so sehr liebst, ausgeliefert von einem deiner Leute, vielleicht sogar deiner Freunde, die mit dir waren. Was eine Szene in dem Moment. Da finde ich es durchaus verständlich, dass man dann vor Wut reagiert und vielleicht auch mal gewalttätig wird. Ich sage nicht, dass es gut ist, aber ich sage nur, ich kann Petrus an der Stelle verstehen. Jesus muss in diesem Moment doch eine unglaubliche Gefühlswelt gehabt haben, unglaublich viel Trauer, Hass, Wut müsste er doch eigentlich gehabt haben, weil einer seiner Jünger, den er so sehr liebt, kommt zu ihm, verrät ihn und er weiß, ich werde jetzt hier gleich erstmal vor den Hohen Rat gebracht und werde dann sterben. Also was muss er in sich haben? Jesus reagiert aber folgendermaßen. Er reagiert mit Liebe. Er sagt, pass auf, Petrus, das war schlecht, was du gerade gemacht hast. Ich möchte nicht, dass du Gewalt anwendest und ich heile jetzt dieses Ohr von dem Knecht des Hohenpriesters. Das bedeutet, selbst in einem seiner schlimmsten Momente, wo er ausgeliefert wird, wo er gefangen genommen wird, wo er verraten wird, wo Feinde, wirklich seine Feinde kommen und ihn gefangen nehmen, reagiert er mit Liebe. Liebe zu seinen Feinden. Das ist genau das, was wir eben in der Bergpredigt gelesen haben. Jesus begegnet seinen Feinden mit Liebe. Und ich bin davon überzeugt, dass wir auch das schaffen können. Vielleicht nicht immer, so wie Jesus es geschafft hat. Ich glaube nicht, dass wir immer dem Geist Gottes in unserem Leben Raum geben können. Aber es geht darum, dass du es immer öfter tust. Und eine sehr gute Frage kannst du dir immer wieder stellen in Momenten, wo du vielleicht mal überlegst, und zwar, was würde Jesus an dieser Stelle tun? Was würde Jesus tun an dieser Stelle? Und um die Frage zu beantworten, musst du verschiedene Dinge können oder kannst du verschiedene, solltest du verschiedene Dinge können? Und zwar erstens, du solltest die Bibel kennen. Denn wenn du die Bibel kennst, besonders das Neue Testament, dann weißt du ja, wie Jesus gelebt hat. Und du kannst Rückschlüsse ziehen, wie Jesus handeln würde in Situationen. Natürlich bietet es sich auch an oder es ist auch sinnvoll, das Alte Testament zu lesen, um zu verstehen, wie Gott tickt. Das Zweite ist, um zu herauszufinden, wie Jesus handeln würde, was das Richtige ist zu tun in entscheidenden Momenten. Das Zweite ist, zu Gott zu beten. Ganz persönlich mit Gott zu sprechen. Gott, was glaubst du, was jetzt der richtige Schritt für mich wäre. Die richtige Entscheidung. Ich möchte, dass du in meinem Leben wirkst. Ich möchte, dass du für mich jetzt die richtige Entscheidung triffst. Und das Dritte ist, umgib dich doch mal mit Menschen, die auch Christen sind. Die können dir sicherlich einen Tipp oder einen Rat geben, wenn du wirklich in einer Zwickmühle bist und nicht weißt, wie du dich entscheiden sollst, was gut oder was schlecht ist. Das heißt, um die Frage zu beantworten, was würde Jesus tun? Kannst du diese drei Dinge tun? Erstens, in der Bibel lesen, ihn kennenlernen. Zweitens, beten. Drittens, dich mit Christen umgeben. Ich habe jetzt noch zum Abschluss einen Bibelvers für dich, und zwar in Hebräer 3, Vers 7 bis 8. Da steht, darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt euer Herz nicht. Und hier geht es genau um das, was ich auch in den letzten Minuten jetzt beschrieben habe. Es geht darum, dass du als Christ dem Geist Gottes Raum gibst. Ich bin davon überzeugt, dass Gott zu dir spricht. Seine Stimme. Da geht es nicht darum, dass du bewusst jetzt irgendwie eine Stimme hörst, sondern es geht auch darum, was ich eben beschrieben habe, ihn in der Bibel, beim Bibellesen zu suchen, zu finden, dass er durch die Bibel zu dir spricht. Zweitens, dass er im Gebet zu dir spricht. Oder drittens, dass er durch andere Menschen zu dir spricht und du dadurch weißt, was du tun sollst. Fassen wir also zusammen. Heute die Fragestellung, wie sollte ein Christ leben? Wie soll das Leben eines Christen aussehen? Ich beantworte das folgendermaßen. Als Christ ist es deine Aufgabe, im Licht zu wandeln. Was bedeutet das? Es bedeutet viele verschiedene Dinge. Lies dir gerne mal Matthäus Kapitel 5 durch, Bergpredigt, ganz praktische Sachen. Vor allen Dingen bedeutet das, vollkommen sein zu wollen, heilig zu sein, heilig sein zu wollen. Wie schafft man das? Durch eine gewisse Gesinnung. Hab im Hinterkopf, dass der Geist in dir lebt, der Geist Gottes, und in Feindschaft ist, beziehungsweise im Kampf mit deinem fleischlichen Ich. Und es darum geht, wen lässt du an dein Lebensauto? Wen lässt du an dein Lebensauto ans Steuer und Richtung Norden fahren? Gibst du dem Geist Gottes Raum in deinem Herzen? Wenn ja, lebst du so, wie es Gott gefällt, dann lebst du wie ein Christ. Wir haben immer wieder Momente, wo wir uns gegen Gott entscheiden, wo unsere Gesinnung anders ist, wo wir vielleicht auch rückblickend dann sehen und sagen, oh, da habe ich aber nicht das Richtige getan. Das bedeutet nicht, wenn du das tust, dass du nicht in den Himmel kommst, dass du nicht gerettet bist. Jesus Christus ist genau dafür gestorben. Aber es geht darum, ob du wieder die Kurve bekommst Richtung Norden, wo Gott eigentlich mit dir hin will. Praktisches Beispiel habe ich dir auch genannt. Eine Sache, die, glaube ich, uns sehr, sehr schwer fällt, unsere Feinde zu lieben. Aber genau das hat Jesus getan. Wenn du das tust, bist du auf einem sehr, sehr guten Weg, wenn du das immer und immer wieder schaffst. Wie kann man sich damit beschäftigen, zu wissen, was richtig ist? Ja, in entscheidenden Momenten, ob ich jetzt wie ein Christ lebe oder eben nicht. Indem du dir die Frage stellst, wie Jesus in der Situation handeln würde. Und die Frage kannst du beantworten, indem du in der Bibel liest, betest und dich mit Menschen umgibst, die Christen sind. Verhärte oder verstocke dein Herz nicht, sondern lass den Geist Gottes in deinem Herzen Raum. Genau dafür möchte ich jetzt auch noch beten. Guter Vater, ich danke dir dafür, dass du jetzt all die Zuhörer und Zuhörerinnen hier geschenkt hast, und ich möchte dich wirklich von Herzen bitten, wenn sie deinen Geist schon haben, wenn sie schon Christen sind, bitte dich von Herzen dafür, dass du ihnen hilfst, deinem Geist Raum zu geben in ihrem Herzen, dass sie den tiefen Wunsch haben, dass du in ihrem Leben wirksam bist, dass du eine Veränderung schaffst und dass sie das Ziel anstreben, vollkommen zu sein, wohlwissend, dass sie es hier auf Erden nicht schaffen werden, aber im Himmel, Herr, du auf sie wartest. Und wenn es auch Menschen gibt, die vielleicht deinen Geist noch nicht in sich haben, in sich tragen, dann bitte ich dich, dass du ja, ihnen wirklich die Augen öffnest und ihnen einfach die Bedeutung von Jesus Christus und seinem Tod am Kreuz deutlich machst. Ich bitte dich, dass du ihnen deinen Geist gibst. In Jesu Namen. Amen.